Ja, wir begrüßen euch, ihr Abwasserhelden da draußen, zu einer neuen Folge, zur 51. Folge vom Abwassertalk. Wir gehen jetzt knallhart auf die 100 zu. Daniel,
ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, super. Beziehungsweise, ja, geht so. Also ist okay. wie geht's dir, ist die Frage, ne?
Ja, ich bin seit heute früh Corona-positiv. Wenn ihr das hört, bin ich genesen natürlich. Und mir geht's eigentlich ganz gut. Aber wenn ihr das vielleicht so ein bisschen hört, ich habe, glaube ich, noch 38 Grad, habe ich, glaube ich, noch Fieber. Hab ich vorhin mal gemessen. Aber für euch, Helden des Abwassers, sind wir im Einsatz.
Also wenn du irgendwas Komisches erzählst, dann
Sturm,
einfach auf dein Fieber. Ne?
Genau, das ist mein Delirium, ja. Ob Sturm draußen ist oder was auch immer. Ja, und wenn das ist nämlich auch das Gute, kommen wir gleich zur Überleitung unserer heutigen Thema eigentlich. Und zwar, wenn ich da nicht mehr da bin, dann brauchen wir automatische Systeme, die das alles machen, was ich so gemacht habe. Heute soll es um AI im Kanal gehen, ne? Artificial Intelligence.
Gott, das müssen wir erstmal gleich übersetzen, oder? Ich glaube, damit weiß keiner was anzufangen.
Ja, das können wir unseren Gast ja machen lassen, oder?
Ja, dann holen wir mal gleich dazu. Ja. Christian, herzlich willkommen im Abwassertalk.
Stell dich mal vor.
Ja, hey. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Warum bist du hier? Erzähl mal.
Ja, also ich bin der Christian Koch, bin mittlerweile 32 Jahre alt, komme ursprünglich aus Mönchengladbach, also aus einem kleinen Dorf dort in der Nähe, lebe aber mittlerweile seit 6 Jahren in der schönen Schweiz. Ja, und freue mich heute bei euch da zu Gast zu sein.
Cool. Wie bist du mit der Branche Wasserwirtschaft oder Abwasser in Kontakt gekommen? Erzähl doch mal, hast du was studiert oder wie bist du zu uns gekommen?
Ja, ich habe Umweltingenieurwesen studiert und ja, da hat man unter anderem auch die Abwasserthemen auf dem Schirm. Ja, das habe ich erstmal in Aachen gemacht und dann irgendwann in Zürich an der ETH hier. Und am Anfang habe ich sehr, sehr viel geforscht, auch in anderen Bereichen, Abfallbereich, in der Nachhaltigkeitsbewertung. Ja, und über Umwege bin ich dann irgendwann im Abwasserbereich gelandet und finde es eigentlich mittlerweile sehr, sehr klasse und immer spannender von Jahr zu Jahr.
Ja, was für ein Umweg? Der interessiert uns jetzt. Wenn du sagst, über Umwege bin ich im Abwasser gelandet.
Ja, vorher habe ich sehr viel am Trinkwasserbereich gearbeitet. Ich habe an Membranen geforscht, um Trinkwasser aufzubereiten. Wir haben Biofilme auf Membranen wachsen gelassen. Also schon, ja, auch ähnlicher Bereich, aber ein bisschen anders. Und früher fand ich, sagen wir mal, das Trinkwasser ein bisschen sexier. Mittlerweile finde ich Abwasser ziemlich sexy.
Das ist durchaus so.
Meine Frage. Ich bin ja wenig mit dem Trinkwasserbereich in Kontakt. Klaus, dir geht es ja wahrscheinlich ähnlich, oder?
Daniel, den Elfmeter hättest du gerade noch versenken müssen. Das hättest du jetzt noch sagen müssen. Das sieht man ja an uns mit dem Sexy.
ja, wahrscheinlich habe ich dir nicht zugehört. Nein, ich glaube ja, Klaus und mir geht es ja ähnlich. Wir sind ja wenig im Trinkwasserbereich unterwegs. Du hast jetzt wahrscheinlich mehrere Jahre im Trinkwasserbereich warst du denn da unterwegs und jetzt bist du im Abwasserbereich. Was unterscheidet eigentlich diese beiden Sparten voneinander?
Hey, also ich habe mir das Wasser sehr theoretisch angeguckt. Also ich habe mir das im universitären Umfeld angeschaut. Deswegen kann ich die Branche nicht so gut wiedergeben, das muss ich ehrlich sagen. Was ich besonders gut an der Abwasserbranche finde, ist, dass die Leute auch wirklich mit sehr, sehr viel Herzblut sich darum kümmern, dass sie sehr begeistert sind und dass da jeder sehr engagiert ist, was Gutes für die Umwelt zu tun. Und vielleicht auch, wenn es mal schon ein bisschen schmutzig ist, trotzdem ja die Sachen bestmöglich nach vorne zu bringen. Das finde ich toll am Abwasserbereich.
Ja, und jetzt machst du Folgendes. Du bist ja bist quasi Experte für AI. Was machst du genau? Erzähl mal.
Hey, also die Experten für AI oder KI, also künstliche Intelligenz, die sind bei mir im Team. Also ich bin einer der Gründer von Hades. Hades ist ein Spin-off der ETH Zürich und wir haben uns auf den Einsatz von künstlicher Intelligenz für die Zustandskodierung von Abwasserbauwerken spezialisiert. Und wir sind ein großes Team mittlerweile. Wir haben jetzt 20 Mitarbeiter. Und davon der größte Teil sind Informatiker, Datenwissenschaftler, Computer Vision Experten. Und ich bin Umweltingenieur, ich bringe mehr das Domainwissen dazu und habe mich am Anfang sehr stark darum gekümmert, unsere Maschine zu trainieren. Also ich bin auch zertifizierter Kanalinspekteur. Ich habe selbst tausende von Kanälen ausgewertet. Und das, was viele Leute vergessen, wenn man einer Maschine etwas beibringen will, dann braucht es häufig einfach sehr viel menschlichen Input. Und ja, das war meine Aufgabe am Anfang. Aber dadurch habe ich sehr, sehr viel über Kanäle gelernt.
Also Hades ist quasi ein Expertensystem für Kanalbewertung, ne? Wie ist das warum ist das jetzt neu? Also wie war das vorher? Was macht ihr anders?
Also aktuell der Status quo ist ja immer noch, dass ein Video, also ein Kanal wird zuerst gespült, danach geht man dort mit einer Kamera, also es wird ein kleiner Roboter mit einer Kamera in den Kanal gesetzt, das kann mittlerweile auch eine Drohne sein, da kann man vielleicht später nochmal drüber sprechen, und da wird ein Video vom Kanal gemacht und dabei sitzt dann ein zertifizierter Kanalinspekteur in seinem Fahrwagen oben und er kodiert manuell diese Schäden. Und
das heißt, er sieht da einen Riss und sagt, der Riss ist kodiert, heißt, da gibt es ein Codesystem, das ist standardisiert von der DWA oder von Easybau, ne?
Voll, da gibt es verschiedenste Codiersysteme, unter anderem DWA, Easybau, in der Schweiz ist die VSA-Norm. Ja, und zum Beispiel der Rissfern Baba, also die haben halt alle ein paar Buchstaben und da muss eine Quantifizierung gemacht werden. Und da musst du dir vorstellen, da sitzt dann halt jemand dort, 8 Stunden lang guckt er sich Kanäle an. Manch einer sagt auch schmutzige Filme, guckt er sich den Tag über an und muss dann halt manuell die Risse finden und dann eine Rissbreite schätzen.
Und das ist halt, dann schreibt er halt auf ABC CG 538. Ich weiß jetzt nicht genau, wie so ein Code heißt, aber dann weiß jeder Fachmann sofort, okay, das ist ein Riss in ungefähr 8 Millimeter, nee, 8 Grad vom Scheitel so lang und ja. Das weiß man.
Es gibt
immer eine Hauptklasse. Das häufiger, Klaus.
Ja. Es gibt immer eine Hauptklasse, also Risse, dann gibt es Unterklassen, die Haarrisse, die Oberflächenrisse genannt, die klaffenden Risse. Und dazu brauchst du noch eine Quantifizierung. Und das Entscheidende, warum das eigentlich gemacht wird, basierend auf diesen Codes, wird dann nachher eine Zustandsklasse berechnet. Und je nachdem, wie die Zustandskodierung stattfindet, fällt die Klasse unterschiedlich aus. Und basierend auf der Klasse wird dann entschieden, wie dringlich ein Kanal saniert werden muss. Mhm. Ja, und was wir jetzt da eigentlich anders machen, ist anstelle, dass der Mensch manuell diese Schäden kodiert, dass wir es eine Maschine machen. Und das Schöne ist, eine Maschine entscheidet immer gleich. Also wir schaffen es auf einmal objektiv, die Daten zu erfassen, anstelle subjektiv, denn jeder Mensch sieht immer einen Schaden ein wenig anders. Somit haben wir aktuell eine hohe Inkonsistenz, wenn es manuell ausgewertet wird. Und durch unsere Maschine können wir dann halt eine objektive Datenbasis schaffen, mit der dann in Zukunft auch datenbasierte Entscheidungsmodelle trainiert werden können, um zum Beispiel die Alterung des Kanals vorherzusagen oder zu wissen, mit welchem Verfahren sollte man einen gewissen Schaden am besten sanieren.
Okay.
Warst du technisch?
Nee. Ist das dann, ich habe das jetzt so verstanden, du hast das trainiert, sind das dann ganz viele Christian Kochs, die dann immer bewerten oder wie viele Leute bewerten da oder wie stellt ihr sicher, dass es wirklich objektiv ist?
Also mittlerweile ist es eine Maschine und in wenigen Fällen gucke ich mir das zum Beispiel an oder jemand anders aus unserem Team, aber wir haben es mittlerweile so aufgebaut, dass ja der größte Teil der Arbeit durch die Maschine passiert und weil immer die Maschine sich unsicher ist, dann machen wir einen gezielten Input vom Experten und schauen uns dann eine bestimmte Stelle an und sagen, jetzt hat die Maschine gesagt, ah, hier ist ein Brett an der Wand. Ist das jetzt zum Beispiel noch eine Reparatur, die nicht fachgerecht ausgeführt wurde? Oder wie sollte man das am besten beschreiben? Denn im Kanal tauchen immer wieder Sachen auf, die nicht der Norm entsprechen und da ist natürlich die Maschine noch nicht so gut. Man kann das vielleicht auch mit einem selbstfahrenden Auto vergleichen. So ein selbstfahrendes Auto ist sicherlich schon auf der Autobahn recht gut im Einsatz, aber sobald es dann auf die Landstraße fährt und dann hast du auf einmal einen Traktor vor dir, da fällt ein Heuballen runter und da gibt es halt nicht so viele Trainingsbeispiele und dann ist es natürlich schwer für das selbstfahrende Auto dort zu reagieren und dann braucht es dann auch den Menschen. Also der Mensch und die Maschine arbeiten gezielt zusammen und dadurch kann man sehr, sehr gutes Ergebnis erzielen.
Und wie, also man stellt sich das ja so vor, ne? Also die Inspekteure nehmen mit ihren Kamerawagen, wir hatten in der vorletzten Folge hatten wir die Drohne, ein Video auf, ne, vom Kanal. Und dieses Video wird dann in eine Software eingelesen und die Software läuft dann automatisch rüber und erkennt die Schäden. So würde ich es jetzt verstehen, plakativ gesagt.
Ja, hey, das ist so gut zusammengefasst, absolut. Also der Inspekteur erfasst natürlich auch noch Stammdaten, macht noch andere Dinge. Wir müssen ja noch wissen, wo der Kanal liegt, mit welchem Kamerasystem der es inspiziert hat. Solche Dinge können wir halt rein visuell nicht sehen. Vielleicht manchen Systemen können wir schon unterscheiden, was für eine Kamera es dort ist. Aber wir erhalten immer noch Stammdaten vom Inspekteur. Was wir wirklich machen, ist Zustandskodierung und übergeben dann die Daten den Ingenieuren, um Zustände zu bewerten und daraus Entscheidungen dann zu treffen.
Ah, okay. Und aber dann sind doch die nächsten Schritte, jetzt sind wir vielleicht schon relativ weit, aber die nächsten Schritte, wenn ihr jetzt einen Zustandscode erfasst, dann ist doch auch die Bewertung irgendwann mal absehbar, oder? Dass die Maschine auch die Bewertung vornimmt.
Ja, kommt auf einer, sagen wir mal in Deutschland, die Bewertung ist eine Ingenieursaufgabe. Also die dürften wir gar nicht automatisiert durchführen, denn ich sag mal so, die Regelwerke, die geben schon eine Vorklassifizierung. Die sagen schon, hey, der Riss ist jetzt eine 2. Also es geht von 0 bis 4 nach der DWA. 0 ist ganz schlecht, 4 ist super. Und dann gibt es eine Vorklassifizierung, zum Beispiel eine 2. Aber ich sag mal so, da muss immer noch ein Ingenieur dann im Nachgang die Entscheidung treffen und sagen, ist es wirklich eine 2, kann ich da vielleicht auch eine 3 machen? Weil je nachdem, wie er dann diesen Schaden oder die Haltung bewertet, hat das dann Auswirkungen auf die Budgetplanung, auf die Sanierungsdringlichkeiten. Also wir versuchen, dem Ingenieur die bestmögliche Datengrundlage zu schaffen, damit er schnell Entscheidungen treffen kann, weniger Zeit damit verbringen muss, sich die Videos das 5. Mal anzugucken und nachzuschauen, ob wirklich alles kodiert wurde und somit einfach mehr Zeit wirklich auf die Sanierungsplanung setzen kann und dann auch ja, die komplexen Probleme lösen kann.
Also ich sag mal, der Ingenieur unternimmt dann nochmal eine Qualitätssicherung, so eine Art, ne? Sichtet die Zustandscodes und interpretiert dann die Klassifizierung.
Ja, so kann man es schon sagen. Also der Ingenieur macht im Nachgang was mit den Daten und wir versuchen ihnen alle einfach eine gleichbleibende, gute Datenbasis zu schaffen, auf der er sich verlassen kann und dann auch weniger nochmal für das Video nochmal zu sichten.
Und den Ingenieur kann ich nicht ersetzen? Wenn das System mir gleich ausspuckt, wie man das sanieren muss und gleich die Sanierungsfirma beauftragt und gleich die Abrechnung hinterher macht und da nee, automatisch immer eine Drohne drin rumfliegt im Kanal und die ganze Zeit irgendwelche Daten aufnimmt, da also gibt ja keinen mehr, der es beauftragt.
Nein, ich glaube, den Ingenieur kann man nicht ersetzen und den sollte man auch nicht ersetzen. Es ist wichtig, dem Ingenieur die Daten so zu liefern, dass er seine Entscheidung treffen kann. Und vielleicht kann der Ingenieur dann in Zukunft einfach mehr machen in der gleichen Zeit. Denn auch nicht nur bei den Kanalinspekteuren haben wir Fachkräftemangel, auch bei den Ingenieuren nicht. Also ich suche auch Hängering noch mehr Ingenieure für unser Team, mehr aus der Umweltbranche, würde ich jetzt mal sagen. Und das ist gar nicht so leicht zu finden, da Leute, die fachkundig sind, werden Händering überall gesucht. Und ich glaube, dann, wenn man es schafft, vielleicht einige Schritte, die ein Ingenieur momentan manuell machen muss und immer wieder machen muss, zu automatisieren, kann er sich einfach mehr Zeit auf andere Schritte konzentrieren und dann einfach mehr in der gleichen Zeit machen.
Okay, also dann machen wir jetzt gleich einen Aufruf hier. Also ihr habt ja Programmierer, habt ihr gesagt, und Ingenieure. Und was für Leute sucht ihr? Wo kann man sich melden? Was muss jemand mitbringen, wenn er bei euch da in Vinti oder im Winterthur, wo ihr ja sitzt, dann sich bewerben will?
Hey, also unsere Firma sitzt in Zürich, ich wohne in Vinti. Ne? Wir haben ein wunderschönes Büro. Ja, ich mache aber trotzdem eine kleine Werbeannonce. Wir haben ein wunderschönes Büro, ein paar Minuten vom Hauptbahnhof in Zürich entfernt. Das ist echt ganz klasse. Also was ich gerade suche, wäre ein Vertriebsingenieur in Deutschland, der einerseits ein Händchen für Menschen hat, aber andererseits halt auch die Kanalbranche versteht und dann quasi auch den Leuten den Mehrwert unserer Lösung darstellen kann. Also wenn es da jemand gibt, der gerade zuhört und Interesse auf einer neuen Stelle hat, könnt ihr euch gerne melden. Direkt über unsere Webseite, da ist die Stelle auch ausgeschrieben. Und man muss auch nicht nach Zürich ziehen. Wir sind ein Team, das sehr remote arbeitet. Sprich, man könnte auch einfach von Deutschland aus weiterschaffen und dann remote ein Teil von Hades sein.
Kannst du uns nochmal vielleicht mitnehmen, wie dieser Gedanke gekommen ist? Also ich kenne das ja auch vom Markt her gerade, ne? Wenn du mit Kanalnetzbetreibern sprichst, die sprechen auch darüber, ne? Über die automatisierte Zustandsklassifizierung von den Kanälen. Jetzt mal die Frage, wann ist der Gedanke gepflanzt worden und wie ist dieses Spin-off, wenn man das so nennen kann, entstanden?
Ja, also die Idee kam ehrlich gesagt von meinem Mitgründer Dominik. Dominik und ich hatten zusammen Umweltingenieurwesen studiert und der war im Sommer mit einem anderen Studienkollegen in Lissabon und die hatten am Strand gesessen und überlegt, hey, was wollen wir eigentlich nach dem Studium mal machen? Und dann haben die überlegt, vielleicht sollten wir uns mal überlegen, was wollen wir nicht nach dem Studium machen? Und unser Kollege, der hat mal 4 Monate lang im Ingenieurbüro 8 Stunden am Tag Kanalinspektionsaufnahmen ausgewertet. Und er sagte, hey, ich würde jetzt eigentlich ungern den Rest meines Lebens jeden Tag nur Kanalvideos schauen. Ja, und so ist dann die Idee entstanden. Und da haben Dominik und ich uns zusammengetan. Wir hatten gleichzeitig beim ERWAG, das ist das Schweizer Wasserforschungsinstitut, geforscht. Und daraus dann sind die Ideen gefeilt. Und dann haben wir den Anton und den Erik kennengelernt, beide Informatiker von der ETH Zürich, und haben das dann so viert aufgegleist. Das ist eigentlich ganz gut, dass wir die beiden Bereiche abdecken können. Ja, und jetzt sind wir mittlerweile stark gewachsen. Und,
An der Stelle habe ich mal noch eine Frage an Klaus. Klaus, als du Ingenieur geworden bist, was wolltest du unbedingt nicht machen?
Tor. Laubsäge arbeiten.
Gut, haben wir das auch geklärt.
Also das wusste ich nicht von Anfang an, aber Ich renne halt gern Mauern ein und dann ist jemand anders, der dann die wieder aufbaut. Das ist immer gut.
Okay. An der Stelle eine kleine Pause zum Nachdenken. Ja, okay. Aber war mal interessant zu hören, wie so ein Spin-off dann funktioniert oder beziehungsweise wie man zu dieser Idee kommt. Und dann habt ihr euch selbstständig gemacht. Jetzt mittlerweile, wie lange gibt es euch bisher?
Ja, voll. Also wie gesagt, am Anfang hatten wir so ein kleines Büro in der Uni. Irgendwann saßen wir damit 8 Leuten im 12 Quadratmeter Büro. Also es war echt dann sehr, sehr eng. Und dann kam Corona, wir sind ins Homeoffice gegangen und jetzt haben wir das Büro. Und mittlerweile gibt es uns ja fast 4 Jahre. Mhm. Also es halt vergeht schnell. Und ja, ich hatte mit dem Klaus auch am Anfang schon mal drüber gesprochen. Am Anfang braucht es da viel Überzeugungskraft, Leute auf einen neuen Weg zu bringen. Sei es bei der Drohne, sei es bei der KI im Kanal. Aber aktuell agieren wir überall in der Dachregion, arbeiten mit den mit großen Städten, mit vielen Inspektionsfirmen, Ingenieurbüros, sind mittlerweile auch in Nordamerika unterwegs, an verschiedenen anderen europäischen Ländern. Ja, das macht echt Spaß zu sehen, wie aus einer Idee mittlerweile eine Firma geworden ist, die vielen, vielen, sagen wir mal, Kanalexperten das Leben erleichtert.
Ja, das Einsparpotenzial ist halt riesig, ne? Wenn ich den ganzen Menschen, der das ganze Zeit das Video sich anschaut, nicht mehr brauche, das ist natürlich sehr, sehr super, ne? Spart man sich natürlich sehr viel Arbeitszeit, oder?
So würde ich das gar nicht sagen. Also ich würde da gar nicht den Menschen einsparen wollen. Ich würde einfach dafür sorgen, dass der Mensch, also wie gesagt, es gibt da mehr als genug zu tun. Bei einer Stadt haben wir es implementiert. Da gab es jemanden, der hat vorher 40 Stunden die Woche sich Kanalvideos angeguckt und die Sachen manuell kodiert. Das hat er super gemacht. Aber nichtsdestotrotz, auch der Mensch hat auch mal einen schlechten Tag und kodiert jeden Tag nicht immer die Sachen gleich. Und das haben wir dort hartes implementiert. Und jetzt hat er eine Beförderung bekommen. Es macht ja Sanierungsvorplanung. Er kann sein Wissen über die Schäden sehr, sehr gut nutzen. Und die Stadtentwässerung ist glücklich, weil die jetzt quasi auch noch eine andere Stelle besetzen konnten und diesen einen Teil automatisiert haben.
Also es gibt ja auch relativ viele Betreiber, die ich kenne, die einfach Videos, liegen haben, die überhaupt nicht bewertet oder klassifiziert wurden. Also diese Fälle gibt es ja auch.
Voll, also es gibt da wirklich so einen, sagen wir mal, einen Auswertungsstau, ne? Weil die stapeln sich die Kisten bei manchen und es ist schon mühsam, wenn man das wirklich machen muss manuell. Und
Da kann man euch die Kisten rüberschicken und ihr kümmert euch dann drum oder wie läuft das ab?
Ja, wir machen das webbasiert, bei uns lädst du die Kisten hoch, also du musst die schon einmal auf deinen Rechner ziehen und danach siehst du bei uns die Software und danach machen wir das alles webbasiert. Das ist auch ein anderer Vorteil, weil wenn die Dinge einmal in der Cloud sind, dann kannst du Daten sehr, sehr leicht teilen, weil aktuell werden ja terabyteweise Daten jeden Tag durch Deutschland mit der Post verschickt. Das ist echt eine mühsame Sache, wo dann auch mal Daten einfach verloren gehen, kaputt gehen. Und diese Daten sind wirklich sehr, sehr viel wert. Wenn du überlegst, da kostet ein paar Euro so ein Meter Kanal zu inspizieren, ne? Und wenn dann einfach mal eine Festplatte mit einigen Terabyte weg ist, da sind auch schon ein paar tausend Euros verloren gegangen. Ja, und wenn die dann aber einmal in der Cloud sind, dann kann man von da aus den verschiedenen Akteuren Zugang geben. Man kann seine Daten immer sichten, egal ob man im Homeoffice ist, im Büro ist. Ja, und das ist vielleicht auch noch ein anderer Mehrwert, dass wir den Prozess digitalisieren, indem wir Teile automatisieren.
Mich würde mal interessieren, welche Bedenken es gibt. Also ich stecke jetzt zwar nicht so tief in der Thematik, aber zum Beispiel ein Bedenken könnte ja sein von den Betreibern, die letztendlich die Daten ja empfangen oder beziehungsweise ausgewertet übersendet bekommen, dass vielleicht nicht alle Schäden erkannt werden.
Ja, klar, es gibt einige Bedenken. Also vielleicht mal der eine Punkt ist, bei uns ist eher das Gegenteil. Am Anfang war immer so, Herr Koch, Ihre KI ist so gut, Sie erkennen zu viele Schäden, die Berichte werden zu lang. Weil wir halt auch selbst die kleinen Dinge aufschreiben, kleine Abplatzungen, kleine Rohrversätze, die der Inspekteur dann vielleicht aus Zeitmangel einfach nicht immer aufschreibt. Und da haben wir jetzt auch Wege gefunden, wie wir Dinge aggregieren, filtern können, dass die Berichte nicht mehr so lang werden. Das war einer der Punkte. Ein anderer Punkt ist natürlich auch Datensicherheit. Also wenn die Daten in die Cloud kommen und wir verschlüsseln alle Daten, wir anonymisieren die Daten, wir speichern die auf 2 verschiedenen Servern. Also ich würde behaupten, die sind sicherer bei uns als auf dem gemeinen Rechner-Server bei der Stadtentwässerung, weil bei uns sind wirklich Experten dahinter, die da die IT-Security machen. Ich glaube, also es gibt immer wieder Dinge, also zum Beispiel so viele Schäden, das haben wir ausgemerzt, wird was verpasst, wir haben einen Algorithmus, der erkennt alle Anomalien im Kanal, also können wir sicherstellen, nie so 100%, aber so einen gewissen Grad, dass nichts verpasst wird. Dadurch haben wir auch schon die witzigsten Dinge im Kanal gefunden. Also mein Favorite ist immer noch das Nudelsieb, was wir immer erwischt haben. Also das frage ich mich immer noch, wie das in den Kanal gekommen ist. Oder mal so eine 2-Euro-Münze war es, die in einer Muffe eingeklemmt war. Also haben wir schon sehr, sehr witzige Dinge durcherkannt. Ja.
Und wie ist der Code für die 2-Euro-Münze eingeklemmt in der Muffe?
Wie kodierst du das? Anderes Objekt eingeklemmt in der Rohrverbindung. Aber 2 Euro können wir natürlich nicht korrekt klassifizieren. Okay. Und es hat ja auch gar keine, weißt du, so, es gibt immer wieder so Dinge, die sind nett zu kodieren, aber braucht es das unbedingt, weil im Endeffekt ist kein Abflusshindernis, es stellt auch keine Undichtigkeit dar, es ist irgendwie kein Strukturschaden, es ist nett zu kodieren, aber das braucht es vielleicht in dem Fall gar nicht. War aber eine interessante Art und Weise zu verifizieren, wie groß der Muffenspalt dann auch wirklich ist. Weil da hat man mal eine verlässliche Bewässerung dort.
Okay, wie sieht denn die Zukunft aus? Ihr wollt jetzt Deutschland erobern, hast du ja gerade gesagt, ihr braucht einen Vertriebsmenschen und dann die ganze Welt. Ihr seid in Nordamerika, China braucht es auch und irgendwann nutzen das alle. Ich meine, es ist ja abzusehen, wenn sowas funktioniert, dass sich das weltweit durchsetzen wird. Ne? Warum soll ich sowas noch manuell machen, wenn es automatisiert geht? Wo geht's denn dann hin?
Was ja, ist so hey, wir sind jetzt erstmal dabei. Wir fangen an, ein Kamerasystem nach dem anderen zu unterstützen. Wir haben am Anfang 3D-Kugelbildscanner unterstützt, dann sind wir zu den Drehschwenkkopfkameras gegangen. Jetzt sind wir dabei, vermehrt Drohnenaufnahmen auszuwerten. Da passiert viel in der Schweiz, aber auch, da durften wir auch schon mal eine Aufnahme von euch auswerten, lieber Klaus. Das war auch eigentlich ganz spannend. Und jetzt wollen wir uns den Schächten widmen, weil die Schächte, die wurden lange Zeit stiefmütterlich behandelt und die werden in letzter Zeit sehr, sehr vermehrt gescannt. Und da sind wir jetzt einfach dabei, unsere Algorithmen darauf zu trainieren, auch in den Schächten die Schäden kodieren zu können. Und da drückt der Schuh wirklich, würde ich sagen. Und
deswegen auch, das heißt, die Videos haben dann verschiedene Verzerrungen. Wenn ich eine Kugelkamera habe, dann habe ich eine andere Verzerrung auf dem Bild als eine Dreh-Schwenkkopfkamera und eine Drohne. Und darauf muss ich halt meinen Algorithmus trainieren, dass er das wieder entzerrt für sich, oder?
Ja, voll. Also andere Bildqualitäten, andere Aufnahmeformate erfordern natürlich eine Anpassung unserer Modelle. Und unser Ziel ist es erstmal eine Sache richtig gut zu machen, das ist Zustandskodierung. Und da wollen wir so gut wie möglich drin werden, weil wir da glauben, es gibt schon andere Firmen, die machen tolle Modelle für die datenbasierte Sanierungsplanung. Es gibt in vielen Bereichen schon gute Firmen, die es machen. Und wir sehen jetzt gerade einfach unsere Nische dort bei der Zustandskodierung. Da haben wir unseren vollen Fokus drauf.
Mhm. Es gibt ja auch, wir haben es ja schon mal gelernt im Abwassertalk, es gibt ja den Stand der Technik, ne, der ja im Merkblätter niedergeschrieben wird. Es gibt ja die allgemein anerkannten Regeln der Technik, die in den Arbeitsblättern niedergeschrieben wird. Es gibt ja auch für die Zustandserfassung, ne, in Kanälen ein Merkblatt. Welches ist das? Quizfrage an euch.
Doch, geil.
149.2 müsste das sein.
Genau. Hätte ich jetzt auch gesagt, nachdem ich nebenbei den Browser auf habe. was muss da passieren, ne, damit das, ich sag mal, den Regeln und oder beziehungsweise den Stand der Technik in diesen Arbeits- und Merkblättern auch wieder beschreibt. Also man kennt ja die harten Anforderungen, die da auch teilweise drin stehen. Muss dazu irgendwas passieren?
Ja, also ich glaube mittlerweile, also die Blätter wurden ja natürlich geschrieben dafür, dass ein Mensch das erfasst. Und ich glaube, es könnte man auch wieder an den Regelwerken arbeiten, die weiterentwickeln, vielleicht auch zusätzliche Informationen aufnehmen, die bei der Sanierungsplanung entscheidend sind, die aber vielleicht für den Menschen schwer sind, zu erfassen, die wir aber über eine Maschine sehr gut erfassen könnten. Also ich glaube, da eine Weiterentwicklung wäre sicherlich gut. Und der andere Punkt, der mich häufig beschäftigt, sind die Austauschformate. Also die Stamm- und Inspektionsdaten, die werden über sogenannte XML-Dateien ausgetauscht, also zum Beispiel die DWM 150 oder die EasyBau XML. Und die wurden damals, als die entwickelt wurden, wurden die gar nicht darauf konzipiert, dass es unbedingt, es gibt ein Format, wo die Stammdaten enthalten sind und dann gibt es wieder ein Format mit den Inspektionsstamm- und Zustandsdaten. Und ich würde mir eigentlich wünschen, es gäbe vielleicht noch ein weiteres Format, dass wir die trennen können, weil aktuell gibt der Auftraggeber das Stammdatenformat an die Inspektionsfirma und in vielen Fällen macht die Inspektionsfirma eine Inspektion, kodiert aber nicht mehr, lädt die dann bei uns hoch und wir befüttern die zum Beispiel mit den Zustandskodierungen. Und da könnte man in der Richtung vielleicht auch noch was machen, um diesen Prozess, die Änderungen im Prozess besser abzudecken.
Wie setzt ihr euch dafür ein?
Ja, das ist ein guter Punkt. Ich bin natürlich mit verschiedenen Vertretern von der DWA im Austausch. Nein, aber ich glaube, das wäre vielleicht mal gut, in eine Arbeitsgruppe zu kommen und da auch gezielt an so einer Sache zu arbeiten. Ich glaube, das könnte man über die DWA anstoßen oder über den VSB, im Verein der Sanierungsberater in Deutschland. Ich glaube, die wären daran auch interessiert, dass man da in der Richtung mal agiert. Und ich glaube, da sollte ich mich einfach mehr einbringen, weil ja, wir haben da jetzt über die letzten Jahre viel Erfahrung gesammelt und auch gesehen, was es da braucht. Und da würde ich gerne Unterstützung leisten.
Ja, es ist halt immer, das dauert halt eine Weile, bis sich so eine neuen Technologien gerade in unserer konservativen Branche dann mal durchsetzen. Ne? Ist das frustrierend auch manchmal für euch dann, dass das so lange dauert oder sagt ihr, es ist eher schnell für euch? Oder wie ist so die Einschätzung? Habt ihr das vorher so erwartet, wie es jetzt läuft? Oder?
Also wir haben am Anfang gedacht, es wird alles viel schneller gehen. Ja. Aber wir haben vielleicht auch das Problem unterschätzt, weil das Problem ist wirklich schwer zu lösen. Also es braucht sehr, sehr gute Informatik, es braucht viele Daten, es braucht das richtige Branchenwissen. Das war vielleicht der erste Punkt. Der andere Punkt, ja, es dauert auch bei den Auftraggebern teilweise lange. Manchmal malen die Mühlen ein wenig langsamer und da muss man Zeit mitbringen. Und da war ich vielleicht am Anfang auch ein bisschen ich weiß nicht, hatte ich noch nicht die Ruhe in mir? Mittlerweile sind wir ziemlich ausgelastet und jetzt habe ich aber auch die Ruhe so ein bisschen mehr weg. Und wenn es dann ein Jahr länger dauert, manchmal bin ich beim Auftraggeber und habe einen Termin im Sommer und dann sagen sie, ja, hey, das dauert jetzt vielleicht noch ein Jahr, bevor wir uns der Sache widmen können. Und dann war ich früher vielleicht ein bisschen angefressen, weil ich wollte natürlich schnell vorankommen. Mittlerweile sage ich, okay, dann dauert es halt ein Jahr und dann kümmern wir uns die Dinge
um das die. Das hat man dir angemerkt vor 2 Jahren. Das hat man dir angemerkt. Das ist so eine Erfahrung vielleicht auch in dieser Branche, dass es halt alles länger dauert, weil man halt keine Fehlentscheidung treffen will, die man dann 10 Jahre mit sich rumschleppt, ne?
Nein, das sind ja auch öffentliche Gelder, die dort verwaltet werden. Man möchte sich bestmöglich aufstellen und ich finde auch, also ich habe sehr, sehr viele fachkundige Personen kennengelernt, die Sachen sehr gut evaluieren. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Prozess. Und da muss man halt einfach die suchen, die vielleicht, wenn man eine neue Technologie bringt, die innovativer sind, die direkt auch die neuen Sachen machen wollen, bevor man dann auf diesen Massenmarkt geht. Und ich glaube, mittlerweile sind wir so, dass wir viele von den Innovatoren schon bereits auf unserer Seite haben, mit denen agiert haben. Und dann sind wir mehr und mehr auch, sagen wir mal, mit diesem Massenmarkt am Agieren, der vielleicht auch ein paar andere Anforderungen hat, der vielleicht auch noch nicht akzeptiert, wenn noch nicht alles so rund läuft. Da muss einfach ein sehr sauberer Prozess sein. Und da haben wir jetzt auch sehr, sehr viel Zeit investiert, dass wir viele Tests geschrieben haben, dass unsere Software immer läuft, dass die nicht abstürzt. Solche Dinge einfach umgesetzt. Und vielleicht waren
steht
wir
vor 2 Jahren nicht bereit. Also zum Beispiel jetzt nur mal in meiner Erfahrung, wir hatten mal so einen Testflug mit so einer Drohne gemacht in Stuttgart. So, und dann war dann ein Inspekteur, der sein Kamerafahrzeug hat mit dem Kabel. Und dann meinte der, ja, wir können doch die Drohne jetzt an das Kamerafahrzeug anschließen. Und dann kann ich es ja wieder bewerten. Alles. Und ist dann da manchmal so, hast du denn nicht manchmal das Gefühl, dass die Leute dann sagen, das haben wir so immer schon so gemacht und diese neue Technik, dass sie so Angst haben, mein Job ist in Gefahr und
Ja, natürlich. Also natürlich gibt es da Ängste und die sollte man auch offen ansprechen. Ich glaube, es gibt Inspekteure, die haben über Jahre lang sehr, 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 sehr viel gelernt, haben sehr, sehr viel Fachwissen angesammelt und die fühlen sich dann natürlich dann auch ein bisschen gekränkt, wenn sie auf einmal nicht mehr kodieren sollen. Und dann gibt es natürlich auf der anderen Seite wieder Inspekteure, die sind sehr, sehr glücklich, dass denen diese Bürde weggenommen wird. Weil wenn man sich überlegt, wie anspruchsvoll der Job des Kanalinspekteurs ist, die müssen was von IT verstehen, die müssen Handwerker sein, die müssen was mit Menschen, ein Händchen für Menschen haben, wenn dann die ältere Dame wieder klopfen kommt und fragt, warum ist der Mann mit dem Wagen vor der Tür steht und den Verkehr blockiert. Also gibt es verschiedenste Punkte, die man machen muss. Und darüber hinaus müssen die dann die komplexe EN3582, also den Codierstandard Europa, lernen. Und manche, die sind da sehr, sehr offen. Die sehen das als Erleichterung. Und andere, die sind da ein bisschen skeptisch. Die wollen auch nicht unbedingt, dass diese Änderung kommt. Aber ich glaube, das ist mittlerweile eine Änderung, die man nicht mehr aufhalten kann. Und da sollte man eigentlich das Beste daraus machen. Versuchen, lieber die Welle mitzuschwimmen.
Ja, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen verrückt werden gerade. Also sagen wir, können ja schon einiges automatisieren. Ich stelle mir ja immer so ein bisschen, ich bin ja immer so ein bisschen verrückt unterwegs und sage, okay, ich will ein neues Kanalnetz, da will ich einfach einen Schachtdeckel aufmachen, will dort, wir fliegen ja auch mit so Drohnen durch so Kanäle durch, will ich so eine Drohne da reinschmeißen, die schickt automatisch ihre Daten, fliegt da automatisch rum, schickt ihre Daten zurück, das wird automatisch bewertet und dann finde ich im System die Daten. Ob das dann noch ein Ingenieur anguckt und so weiter, ist ja erstmal relevant, aber dann passiert das irgendwie alles automatisch. Wie lange dauert denn das, bis wir das haben? Aus deiner Sicht.
Wie lange dauert es, dass deine Software oder eure Software auf eine Drohne ist, die automatisiert zum Bauunternehmen, die den Schaden sendet?
Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Also ich glaube, da gibt es erstmal Schritte zu machen. Ich glaube, erstmal muss ja die Kamera, ich sag mal so, es gibt verschiedenste Probleme zu lösen. Ich finde mittlerweile sehr, sehr klasse, dass Drohnen überhaupt schon im Kanal fliegen und dass man das so souverän hinkriegt. Vor einem Jahr war ich da persönlich auch noch skeptisch. Ich hatte überlegt, sollen wir Drohnen jetzt schon unterstützen? Und da dachte ich, ja, da gibt es da wenig Anwendungsfälle. Aber jetzt seit einem Jahr werden die wirklich an verschiedensten Orten eingesetzt. Und es zeigt sich auch, dass für manche Fälle das wirklich eine sinnvolle Ergänzung zu den, ja, sagen wir mal, den konventionellen Techniken der Zustandserfassung sind. Ich glaube, gerade bei den Drohnen ist das nur allein ein Akkuproblem. Wie kann man den Datentransfer dort automatisieren? Das sind viele, viele Stellen und Weichen, die dann auch gestellt werden müssen. Und da will ich mich nicht so weit aus dem Fenster legen. Ich glaube, da dauert noch ein paar Jahre.
Das dauert noch ein bisschen. Gibt es denn da einen großen Unterschied zwischen Drohnen und herkömmlichen Kamerasystemen? Oder ist das für euch egal, wo das Video herkommt?
Ja, ich sag mal, egal ist es nicht. Also, ja, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab. Was hat man für einen Kanal? Was hat man dort für Bedingungen? Und ich glaube, je nach Kanaldurchmesser und Gegebenheiten gibt es da auch das ideale Kamerasystem. Ich glaube, für die kleinen Systeme sind immer noch Drehschwenkkopfkamera oder der Scan, die 3D-Coolbekämmer ideal geeignet. Aber wenn man dann die größeren Durchmesser, ich sag mal so ab 1500 kommt, da sehe ich momentan die Drohne sehr, sehr gut positioniert.
Okay.
Meine Frage jetzt. Du bist ja wahrscheinlich in deinem Unternehmen mit vielen innovativen Menschen unterwegs. Was spinnen die dann noch so rum, wenn man das mal so auf den Punkt bringen kann? Wir hatten in der Vergangenheit halt auch Folge 50 mal so einen kleinen Ausblick, wo unsere Wasserwirtschaft sich hinentwickelt, was es noch so für Ideen gibt. Heute hatten wir auch das Thema, oder heute haben wir das Thema künstliche Intelligenz. Was gibt es noch so für Anregungen? Kannst du da vielleicht mal die Leute oder die Abwasserhelden hier ein bisschen teasern?
Also ich glaube, da kann man noch ganz, ganz viel machen in der Branche. Deswegen finde ich es auch sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, es ist auch immer noch gut, ein wenig Fantasie übrig zu lassen und die Jungs nicht alles vorwegzunehmen. Ich glaube, was jetzt in den nächsten Jahren wirklich kommen wird, ist eine Veränderung der Kameratechnik, wie Dinge erfasst werden. Ich glaube, dass die Automatisierung der Zustandskodierung ein wichtiger Teil wird. Und da datenbasierte Modelle zu entwickeln. Und da gibt es, wie gesagt, schon einige Experten in Deutschland, die versuchen, die Alterung zu modellieren, voranzukommen, zu wissen, wie wird der Kanal sich in vielen Jahren verhalten, welche Kanäle sollten als nächste inspiziert werden, wie viel Geld braucht man, wie viel Budget braucht man, um sein Kanalnetz zu halten. Und ich glaube, das ist eine tolle Kombination, Neuerungen der Erfassung, Automatisierung bei der Codierung und dann Modelle zu entwickeln, mit denen man in die Zukunft schauen kann.
Ist das im Ausland anders als bei uns? Weil du sagst, ihr seid auch in Nordamerika schon unterwegs.
Voll, also anders? Ja, definitiv ticken die anders. Und es ist auch immer wieder ziemlich unglaublich für mich zu sehen, wie groß auch Unterschiede sein können. Also ich sage mal so, in Deutschland, Deutschland ist wirklich Weltmarktführer in Kanalinspektionen. Die Anforderungen in Deutschland sind wirklich die höchsten, die ich bis jetzt erlebt habe. Also Österreich auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass die anderen Länder schlecht sind. Also die anderen Länder haben auch hohe Standards. Aber ich sage mal so, in den USA, da kümmert man sich jetzt nicht darum, ob eine Rohrverbindung 20 mm oder 25 mm verschoben ist. Da wird gesagt, das ist ein leichter Versatz, mittlerer oder ein großer. Oder Rissbreiten werden dort gar nicht erfasst, wo wir das in Deutschland machen müssen. Und deswegen ist das für uns eigentlich ganz spannend. Wir haben unter den höchsten Standards gelernt. Wir haben in Deutschland wirklich hohe Anforderungen umsetzen müssen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in Nordamerika agieren, ist es schon ein bisschen leichter. Aber da sind wir andere Dinge, die man bewältigen muss. Andere Kultur, andere Wege, wie die Leute dort reagieren. Da muss man sich auf andere Dinge wieder einlassen. Aber ich finde es sehr, sehr spannend zu sehen, wie unterschiedlich die Herangehensweisen sind, auch in der Inspektion und der Codierung und wie die Regelwerke sich dort unterscheiden. Ich habe mich auch in den USA zum Kanalinspekteur ausgebildet. Und das war schon eine spannende Ausbildung.
Gibt es da auch, ja? Gibt es da auch einen zertifizierten
Kanalinspekteur? Nee, den gibt es nicht. Es gibt den zertifizierten Kanalinspekteur. Der dauert 2 Tage. In Deutschland dauert er 5 Tage. Also es geht relativ schnell und man macht dann in 2 Tagen.
Also du meinst jetzt nicht den zertifizierten Kanalsanierungsberater, sondern das Inspekteurs-Thema?
Genau, den Inspekteur. Also den Sanierungsberater weiß ich gar nicht, ob es den gibt. Also ich glaube, das ist eine Sache, die gibt es in Deutschland, in Österreich habe ich es auch gesehen. In der Schweiz gibt es auch keinen Kanalsanierungsberater. Also zum Beispiel eine Freundin von mir aus Zürich, die habe ich in Berlin auf unseren Kanalsanierungsberaterkurs kennengelernt, weil es selbst in der Schweiz das nicht gibt. Und in den USA ist es halt ein abgespeckteres Programm. Da machst du das, was man in Deutschland in 5 Tagen macht, machst du dort in 2 Tagen. Mhm.
Ja, darüber wollten wir auch nochmal einen Podcast machen irgendwann, ZKS zu machen.
Das ist ein tolles Programm, also ja, hat mir sehr, sehr viel geholfen. Ich habe ein sehr theoretisches Studium gehabt und dann 4 Wochen ZKS-Berater zu machen. Einerseits viele Leute aus der Branche kennenzulernen, zu hören, wie die ticken, aber andererseits wirklich gezielt das Wissen vermittelt zu bekommen, was man eigentlich braucht, um die Kanalbranche besser zu verstehen. Kann ich wirklich wärmstens empfehlen, den ZKS-Berater zu machen.
Mhm. Bei uns macht das auch gerade ein Kollege, das ja, muss man auch mal uns das Know-how mal abziehen und so weiter. Hm. Naja.
Ich habe noch 5 Fragen übrigens.
5 noch?
Ja.
5 Immer so zum Ende machen wir immer 5 Fragen an unsere Gäste, und um sie mal so richtig zu grillen.
Dann schieß mal los.
Wir haben jetzt viel über Sanierung gesprochen. Du bist ein zertifizierter Kanalsanierungsberater. Was würdest du Kanalnetzbetreibern empfehlen, welche Schäden sie ad hoc reparieren sollten? Also wo liegt deine Empfehlung, wenn du was im Video siehst?
Ja, also es hängt natürlich davon auch ab, was für ein Kanal es ist, ob ein Schmutzwasser, ein Regenwasserkanal. Aber was immer sehr, sehr kritisch ist, wenn man irgendwo zum Beispiel ein Fehlen von Teilen hat, ein Hohlraum sichtbar oder eindringendes Bodenmaterial, das sind immer Sachen, da würde ich schnell reagieren.
Also bei Exfiltration?
Exfiltration, die sieht, also ich habe ehrlich gesagt selten Exfiltrationen gesehen, die sieht man gar nicht so häufig, also zumindest nicht. Was man häufiger sieht, sind Infiltrationen. Mhm. Infiltration bedeutet natürlich, man hat einfach mehr Wasser so reinigen auf den Kläranlagen, mehr Abwasser. Das ist natürlich immer kritisch. Aber ich sag mal, was wirklich kritisch ist, wenn sich Hohlräume bilden, weil dann irgendwann das Rohrbodensystem nicht mehr intakt ist und dann einfach der Kanal einstürzen könnte. Und
wie sehe ich Hohlräume außerhalb des Kanals?
Ja, hey, sag mal, du hast irgendwo auf 3 Uhr, da fehlt ein Stück von der Wand, das ist rausgebrochen, dann schaust du da rein und dann siehst du da hinten einfach einen dunklen Raum. Du siehst, dass da einfach ein freier Raum ist und es ist einfach entscheidend, dass der Boden am Kanal ansteht, um die Statik zu bewahren. Und wenn das nicht mehr gegeben ist, das ist immer ein Punkt, wo man reagieren sollte.
Ah, okay. Interessant. Klaus, hast du dazu noch eine Frage?
Ich hatte mal so ein geiles Erlebnis, wo diese Schadensklassifizierung, ne, wo man dann sagt 0 bis 4, und so, und dann wird das alles bei uns in Deutschland so mega geil klassifiziert und so. Dann habe ich mit einem Ausbilder mal gesprochen, der auch zertifizierte Kanalsanierungsberater, durchaus auch in Berlin ausbildet. Und da habe ich gefragt, ja, am Ende macht er doch wieder eine 1-0-Entscheidung. Kaputt, nicht kaputt, wird saniert, nicht saniert. Und dass dann doch am Ende nur die beiden schlimmsten Schadensklassen wirklich auch saniert werden, ne?
Ja,
also da habe ich manchmal das Gefühl, wir sind manchmal zu genau bei unserer Schadensbewertung und wir sanieren sowieso nur die schlimmsten Schäden.
Ich glaube, wir haben auch einen Sanierungsstau in Deutschland. Wir bräuchten eigentlich auch noch mehr Gelder, um mehr zu sanieren. Das ist eigentlich auch eine wichtige Sache. Und ich glaube, diese Nullen Einser, die müssen saniert werden, weil da wirklich Gefahrenversuch ist. Aber manchmal macht es doch Sinn, vielleicht einen Zweierschaden zu sanieren, damit man verhindern kann, dass dieser Zweierschaden zum Einser oder zum Nuller wird. Und dadurch kann man vielleicht durch eine kostengünstige Reparatur wieder 10, 15 Jahre gewinnen, bevor man danach dann Liner reinzieht, wo man dann wieder 25, vielleicht bis 40, 50 Jahre gewinnt. Das Ziel sollte doch sein, unser Gelder bestmöglich einzusetzen, um einerseits die Schäden zu beheben und damit quasi auch Gefahren und vermeiden, das ist das Wort, genau, zu vermeiden, aber andererseits natürlich auch die Umwelt zu schützen. So, ne?
Also es ist ja die teuerste Infrastruktur, die wir haben unter der Erde, ne? Auch aus wirtschaftlichen Gründen und was man relativ kostengünstig sanieren kann, bevor man da aufgraben muss, ist das natürlich gut. Ne? Da gibt es ja auch verschiedenste Initiativen mit diesen Schau in die Rohre in Bayern oder Impulse pro Kanal, genau.
Voll.
Und so weiter. Und das wird halt immer mehr ins Bewusstsein wahrscheinlich rücken, ne? Mhm.
Definitiv. Und ich glaube, wenn man da früh repariert, dann kann man da auch die Gelder optimal einsetzen, beziehungsweise wenn man renoviert und nicht immer direkt mit dem Bagger kommt und neu bauen. Ne? Das sollte die letzte Möglichkeit sein.
Auch in dem Zusammenhang ist ja total interessant. Also normalerweise ist es ja so, dass die Kanäle alle 10 Jahre inspiziert werden sollen. Es gibt aber auch Kanalinsbetreiber, die letztendlich bedarfsgerechte Inspektionen durchführen. Ne? Die sehen, okay, jetzt habe ich elementar wichtige Kanäle und die inspiziere ich dann alle 1 bis 2 Jahre, um zu sehen, wie ist der Alterungsfortschritt dort in dem Bereich, um letztendlich auch Maßnahmen abzuleiten oder zu priorisieren, besser gesagt.
Ja, also ich glaube, wir sollten unsere Kanäle häufig inspizieren, das macht Sinn, alle 10 Jahre ist schon mal eine Zahl, aber ich glaube, in manchen Kanälen macht es auch Sinn, die häufiger zu inspizieren, das hast du gut gesagt, Daniel, weil ich glaube, wenn man da gerade kontrolliert, wie sich der Zustand verändert, und wenn man sieht, dass sich ein Zustand von einem Schaden verändert, dann macht es da auch Sinn zu sanieren, wenn sich der Zustand vielleicht nicht verändert, dann kann man vielleicht auch noch ein paar Jahre mit der Sanierung warten, das ist eine gute Strategie.
Ja, das war jetzt der Punkt zur ersten Frage, die zweite Frage. Du bist ja jetzt noch relativ jung, hast jetzt ein Unternehmen gegründet. Wenn du noch mal eine Entscheidung aus der Vergangenheit vielleicht ändern könntest, was wäre das?
Hey, ich bin eigentlich echt glücklich, wie mein Leben gelaufen ist. Ich hatte gute 20er Jahre, bin viel gereist, hatte Zeit, viel zu studieren, habe viele Dinge gemacht und jetzt bin ich seit 4 Jahren mit meinem Herzblut bei Hades. Und das wird auch noch eine Jahre so weitergehen. Ich würde eigentlich nichts verändern. Ich freue mich auf die Zukunft, bin aber froh, was ich bis jetzt gemacht habe.
Schön, wenn man das so sagen kann. Das sagen ja viele in unserer Branche über unsere Branche. Viele sind da sehr zufrieden, dass sie in dieser Branche unterwegs sind. Super Antwort.
Ja. Also bleibt alle so, wie ihr seid. Alle Zuhörer.
Daniel, da muss ich dich jetzt mal fragen, was würdest du denn anders machen?
Was ich anders machen würde? Ja. Ich hätte, also eine Entscheidung im Leben, Klaus, wäre, ich hätte den Abwassertalk vorher begonnen. Okay. Was wäre denn deine Entscheidung? Da gibt es so viele, sagst du, ne?
Meine Entscheidung, oh, das ist ja, ich habe jetzt nicht erwartet, dass du mich auch fragst.
Da kannst du noch überlegen. Wir machen an dieser Stelle einen kleinen Cliffhanger, ne? Bei der nächsten Folge beantwortest du die Frage.
Genau. Meinst du jetzt privat oder geschäftlich?
Ja, sowohl als auch. Wir machen mal jetzt
Also privat ist, man sollte vielleicht nicht heiraten und dann 2 Monate später sich wieder scheiden lassen.
Mehr zu dieser Story dann auf der IFAD, ne? Klaus?
Wen das interessiert, wir haben am Mittwochabend auf der IFAD machen wir eine Live-Aufnahme von der Abwassertalk-Folge am Stand von Unitechnics. Und wenn ihr da vorbeikommen wollt, kommt mal vorbei.
Da erzähle ich dazu auch was.
Und eine Party abends. Ich glaube, da gibt es auch Bier und sowas.
Ja. Jetzt haben wir noch eine Frage mal noch, die interessiert eigentlich Klaus Brandt, ne? Mich würde mal deine persönliche Meinung dazu interessieren. Und zwar geht es um die Zustandsbewertung oder auch Klassifizierung in privaten Abwasserkanälen. Also sagen wir es mal Hausanschlüsse, in den, ich sag mal, Leitungen, in den Entwässerungsleitungen vom Haus bis in die öffentliche Kanalisation. Wie siehst du das? Sollte das mit in Betracht gezogen werden zukünftig?
Ja, definitiv. Also es nützt ja nichts, wenn man den Hauptkanal saniert und der vielleicht dann dicht ist, aber die Hausanschlüsse Infiltrationen haben man trotzdem noch einfach. Nein, definitiv. Und auch gerade, wir machen jetzt hier für einige Städte in der Schweiz häufig die Auswertung von den Hausanschlüssen, weil da muss man auch sagen, ich sage so, im Hauptkanal sind die Inspekteure schon sehr, sehr weit und ich glaube, sind auch sehr, sehr gut. Bei den Hausanschlüssen, da gibt es sicherlich auch sehr gute Inspekteure, versteht nicht falsch, aber häufig sind da auch Leute, die vielleicht jetzt mal eine Schiebekamera gekauft haben und dann einfach mal den Hausanschluss inspizieren und da gibt es dann große Abweichungen bei der Kodierung. Und jetzt zum Beispiel für die Stadt Winterthur, egal welcher Hausanschluss hier inspiziert wird, die Daten werden bei Harz hochgeladen. Wir kodieren die und übergeben die den Tiefbauamt, damit die eine gleichbleibende Kodierung haben und auch gleich entscheiden können. Deswegen würde ich sagen, ja, definitiv, Hausanschlüsse sollten inspiziert werden. Da sollten wir auch einen Fokus drauf setzen in den nächsten Jahren, weil nur so können wir auch den Fremdwasseranteil in unseren Abwasserkanälen und auch in unseren Kläranlagen wirklich verringern.
Ich glaube, das wird auch nochmal ein interessantes Thema werden, wenn man an den lokalen Wasserhaushalt denkt. Ne?
Das wäre auch nochmal eine Folge wert. Private Hausinstallationen, das wäre nochmal, haben wir auch noch nicht gemacht, Daniel. Das wäre auch nochmal richtig gut, darüber mal eine Folge zu machen.
Ja, ich versuche deine Fans, ne, für deine Argumentation zum Wachsen zu bringen hier.
Ich sage ja, die Drohne muss kleiner, die muss Kanäle unter 150 durchfliegen können, damit man gleich die Hausanschlüsse mit automatisch durchfliegt und mit HADIS bewertet und automatisiert saniert und so weiter. Ich denke ja schon 10 Jahre voraus.
Ja, du bist unserer Zeit ein Stückchen voraus, auf jeden Fall, Klaus.
Das reimt sich sogar. Aber jetzt habe ich mal noch ein paar andere Fragen, die wir eigentlich fast jeder Person stellen. Bist du für eine zentrale oder dezentrale Abwasserentsorgung?
Ja, kommt auf den Kontext an. Ich glaube, in den Bereichen, wo zentral schon aufgebaut wird, macht es Sinn, die zu maintainen und weiterzuholen. In Entwicklungsländern, also sagen wir Länder des globalen Südens, um das korrekter auszudrücken, da macht es häufig Sinn, wenn die noch keine zentralen Systeme haben, auf eine dezentrale zu setzen. Und an dem Forschungsinstitut, wo ich vorher war, da haben die zum Beispiel bei so einem Bill und Melinda Gates Projekt so eine dezentrale Toilette entwickelt, die dann vor Ort das Wasser recycelt hat und Düngemittel aus den Feces, also aus den Fäkalien und aus dem Urin erstellt. Und das ist ein mega cooles Projekt und ich glaube, das macht wirklich Sinn in den Bereichen, wo es noch keine zentrale Abwasserreinigung gibt.
Warst du bei dem Projekt mit beteiligt?
Ja, also ich habe da an diesen Biofilmen geforscht halt. Und ich habe so Biofilme auf den Membran wachsen lassen und dann zu gucken, wie die das Abwasser bestmöglich oder das Trinkwasser dann, also wir haben aus Grauwasser versucht, wieder Wasser von der Qualität, vom Trinkwasserqualität herzustellen, aber eigentlich zum Händewaschen, also dass bakterienfrei,
virenfrei war. Es ist halt die Frage, ob eine Schwemmkanalisation in Ländern, wo es sowieso schon wenig Wasser gibt, Sinn macht, ne?
Absolut, das ist auch super teuer, ne, wenn man das erstmal bauen muss. Und da kann man vielleicht, wenn man es dezentral macht, kann man die verschiedenen Stoffströme trennen und dann halt auch jeden Stoffstrom optimal aufbereiten und dann vielleicht auch wieder ein Upcycling machen, daraus dann wieder Düngemittel oder andere Rohstoffe gewinnen. Mhm.
Ja, interessant. Wir kommen gleich noch 5 weitere Fragen, aber machen mal weiter. öffentliche oder private Abwasserbeseitigung?
Also aktuell auf jeden Fall sind wir stärker in der öffentlichen. Ich glaube auch da, also wir sind stärker schon noch in der öffentlichen, aber ich finde die private auch sehr, sehr spannend. Ich würde mir wünschen, dass da auch die Datenqualität, die Bildqualität sich verbessert. Da gibt es auch schon einige Hersteller, die wirklich sehr, sehr gute HD-Kameras für den privaten Bereich machen. Das erfreut uns, weil für uns, je besser die Bildqualität, umso besser können wir auch dort Schienen kodieren.
Welche Bildqualität braucht ihr mindestens eigentlich?
Ja, es ist schwer so pauschal zu beantworten, weil es hängt von vielen Faktoren ab. Durchmesser, Beleuchtung. Aber ich sag mal so, umso höher die Auflösung, umso besser für unsere Kodierung.
Mhm. Klaus, hast du noch irgendwelche Fragen?
Ja. Also ich finde das mega interessant. Das, was halt für mich wieder, wie bei vielen Punkten in dieser Branche immer das Problem ist, dass man auf vielen Gebieten dann doch wieder nur Laie ist und sich selber erstmal weiterbilden muss in dem Bereich und das lernen muss, wie das Ganze funktioniert. Ne? Und ich bin gespannt, wo sich das Ganze noch hinentwickelt, wenn ihr dann die ganze Welt übernehmt mit eurem Algorithmus. Und von daher war es schön, das mal so zu hören im Detail. Das Ganze funktioniert. Was mich noch interessieren würde, ist, eure Firma sitzt ja in der Schweiz und nicht in Deutschland.
Ja, absolut.
Warum sitzt ihr in der Schweiz und nicht in Deutschland und hat das Vorteile bzw. Nachteile? Das würde mich nochmal interessieren.
Hey, also wir sind aus einer Schweizer Universität entstanden. Wir leben alle in der Schweiz, deswegen war es einfach klar für uns, eine Schweizer Firma zu gründen. Und wir haben Unterstützung sowohl vom Schweizer Staat bekommen, als auch vom deutschen Staat und der Europäischen Union. Wir waren irgendwie überall ein bisschen unterwegs, aber wir sind eigentlich froh, unseren Hauptsitz in der Schweiz zu haben. Und ich sag mal so, das hat sicherlich Vor- und Nachteile, aber bis jetzt hat es sich für uns als die beste Lösung dargestellt.
Ich hätte mir noch eine ganz andere Frage, fällt mir noch mal gerade ein. Ganz zum Schluss. Eigentlich inspiziert ihr ja nur Kanäle, also beziehungsweise Rohre. Nehmen wir einfach mal Rohre. Und jetzt gibt es ja aber überall auf Erden, außer im Abwasserbereich, noch Rohre. Ne? Also ja. Zum Beispiel Gasleitung. Da würde ich jetzt auch mal simplifiziert als Rohr darstellen. Es gibt noch, weiß ich nicht, tausende Rohre. Ist eure Software auch übertragbar auf andere Rohre? Habt ihr das auch schon angedacht?
Also ich sage mal so, es gibt ja Unterschiede zwischen Rohren. Ne? Also so die Kanäle, die sind erdanziehungskraftgetrieben, die werden visuell inspiziert. Während eine Gasleitung, eine Wasserleitung, die fließen über Druck, die werden nicht visuell inspiziert, zumindest meistens nicht von innen. Da kann man über andere Wege dann halt auch Schäden erkennen und da braucht man andere Prozesse. Wir haben unseren vollen Fokus auf Kanäle. Wir sind auch sehr, sehr froh mit der Kanalbranche und wir bleiben auch bei den Kanälen. Wir haben nicht vor jetzt, also aktuell zumindest nicht vor, andere Rohrleitungen oder Infrastrukturen zu inspizieren. Weil ich glaube, gerade auch im Kanalmarkt gibt es schon noch genug zu tun.
Okay. Also sowas wie Kühltürme oder, keine Ahnung, irgendwie sowas wie Bauwerke von innen.
Klar kann man da drauf eine KI trainieren. Natürlich kann man da auch Risse erkennen oder Fehlen von Teilen, Mörtel und all diese Sachen. Und wenn es Betonbauwerke, natürlich wird man da Dinge ja schon erkennen können. Aber es braucht ja nicht nur die Erkennung, es braucht sehr, sehr viel. Man muss den Prozess verstehen, man muss die verschiedenen Akteure verstehen, man muss dann auch wissen, man muss einen Codierstandard implementieren. Die werden wieder auch unterschiedliche Austauschformate haben. Es steckt ganz viel hinter und lieber eine Sache gut machen, als viele Sachen ein bisschen machen.
Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte oder möchtest du noch irgendwas sagen, Christian, den Zuhörern?
Hey, ich freue mich, dass ich hier war. Ich finde es cool, dass ihr quasi mit eurem Abwassertalk der Branche ein Gesicht gebt, dass ihr dafür sorgt, dass die Kanalbranche oder die Abwasserbranche in die Öffentlichkeit kommt. Und das finde ich eine super Sache. Und ja, danke für die Einladung. War schön bei euch.
Klaus, du bist gemutet.
Danke, Christian, dass es geklappt hat. Es ist spannend, euch da weiter zu verfolgen, was bei euch so läuft. Man kriegt immer links und rechts mal ein bisschen was mit, dass ihr hier mal wieder auftaucht und dann mal wieder. Ich wünsche euch viel Erfolg, dass das weiter so läuft, so gut. Ich finde, ihr seid schon sehr dynamisch am Wachsen, auch wenn man vielleicht sich immer noch schneller vorstellt. Und ja, ich bin gespannt, ob wir uns da auch noch öfter sehen in der Zukunft. Und ja
ich freue mich dazu. Ich freue mich auf das Bierchen auf der IFAB mit dir an der Mittwochabend. Also da komme ich auf jeden Fall mal das
versprochen. Na, das ist doch gut. Das ist doch gut. Das ist doch gut.
Alles klar.
Hey. Ja, also. Leute, Panta Re, das Wasser fließt immer bergab.
Bis dahin, ciao.
Ciao.